Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zu den Hinterhofsängern. Mein Name ist Jan Budde und ich begrüße Sie herzlichst zum Triell, zum Duell von Mainz 05 gegen den FC Heidenheim in Heidenheim. Aber wir drei werden drüber sprechen. Wir drei, das ist zum einen meine Ehefrau, Felicitas Budde. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, ich trete hier als Podcasterin an und möchte ganz klar sagen, also ich bringe die Punkte mit. Wer Benedikt Engelberts kennt, wird wissen, in den Folgen, in denen er dabei ist, gibt es nicht genug Punkte für Mainz 05. Mein Job ist es, die Punkte mit nach Hause zu bringen. Deswegen bin ich heute da und spreche über drei Auswärtspunkte von Mainz 05.
Und er ist ein großer Freund des Verschiebens. Herzlich willkommen, AZ-Journalist Tommy Theis.
Ja, hallo. Also ich schaue von Spiel zu Spiel und nehme alles Wichtige mit und bitte um die Stimme, für, dass ich hier wiederkommen darf.
Ihr habt es jetzt nicht gesehen, ich habe die Geste vom Olaf gemacht aus dem ersten Kanzlerduell. Immer wenn ich was sagen möchte, werde ich das jetzt anbringen.
Das hat er sich doch bei uns abgeguckt.
Ich möchte sagen, mit Blick auf Mainz 05, die Mauer steht. Wieder ein 1:0-Spiel und die Stimmung ist besser, als sie rund um das Spiel eigentlich gewesen ist. Es ist arschkalt. Also irgendwann fiel mal der Begriff bei Heidenheim -8 Grad. Also das fand ich schon ein bisschen beängstigend.
Ja, ich glaube, in Heidenheim, das Stadion hat den Betzenberg in Lautern als höchsten Fußballberg in Deutschland abgelöst. Also daher kommen die -8 Grad und der Schneefall da nicht von ungefähr. Aber ich sag mal so, ich war froh, als Reporter nicht da zu sein.
Durftest du Homeoffice machen, oder was?
Ich war gar nicht eingeteilt für das Spiel, hab's aber so gesehen, aber die Kollegen haben das gemacht.
Und hast du mal nachgefragt, wie es ist, wie es mit Erfrierungen aussieht?
Ja, tatsächlich war kein Kollege von uns dann da, wegen gesundheitlichen Gründen. Also es war generell kein Mainz 05 Reporter da. Mainz 05 hat dann selbst die Interviews am Ende gemacht und uns dankenswerterweise auch versorgt mit den Stimmen von den Spielern. Daher sind wir nicht in den Genuss von Heidenheim an der Brenz gekommen.
Es ist natürlich immer ein Problem, wenn es so arschkalt ist und du bist mit Technik unterwegs. Akkus halten auf keinen Fall so lange, egal ob du mit Laptop, Kamera, was auch immer arbeitest. Das ist wirklich tricky, wirklich fies. Netter Service der Kollegen von Mainz 05 an dieser Stelle. Wir haben es ganz gemütlich aus dem W-Block verfolgt, war auch mal wieder schön. Haben uns ein, zwei Bierchen geholt und ich fand, es gibt unangenehmere Randstoßzeiten und Anstoßzeiten als den Sonntagabend, zumindest wenn man zu Hause guckt. Denn man hat ja wirklich ein gesamtes Wochenende mal Zeit, sich so stimmungstechnisch auf das Spiel vorzubereiten.
Ja, man kann sich dann einfach auch mal wieder in Ruhe unbeteiligt die Konferenz angucken. So ein Pseudo-Topspiel, in dem keine Tore fallen, wäre Samstagabend ja noch im Angebot gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also alle, die den Weg nach Heidenheim gemacht haben, haben meinen tiefsten Respekt. Erstens, es war ja arschkalt, aber Sonntagabend 19:30, das ist echt der letzte Mist, dass dann doch noch so viele da waren, wirklich riesen Respekt und man hat auch ehrlicherweise wirklich nur die Mainzer gehört vom Fernseher.
19:30, also ich hatte im Kopf 17:30 und hatte dann noch so im Hinterköpfchen, dann kannst du hinterher dann noch das Quadrell gucken und dann hast du noch einen politischen Abend hinten raus. Nee, mit dem Quadrell quasi gleichzeitig fing es an. Und dann habe ich mir doch lieber diese Auseinandersetzung auf dem Grün angeguckt.
Ja, und dennoch, also ich bin immer wieder geswitcht, war dann doch Magerkost bei RTL, Magerkost bei DAZN. Mhm. Da war das eine jetzt nicht unbedingt ansehnlicher als das andere.
Ja, das Spiel ist ein bisschen schwergängig gewesen, würde ich sagen. Vielleicht lag es an den Temperaturen. Ich würde aber auch behaupten, dass es durchaus an der Ausgangslage lag, denn für Heidenheim lief es bisher in 2025 nicht ganz so gut. Die haben noch keinen Punkt in der Bundesliga gesammelt in diesem Jahr. Plus, man konnte ja in Ruhe die Konferenz verfolgen und Hoffenheim hat die Chance genutzt, ordentlich Druck aufzubauen und hat gewonnen. Und damit war Heidenheim schon unter Zugzwang.
Definitiv. Und man muss ja eigentlich dazu sagen, dass die Serie, die Negativserie schon vorher angefangen hat, nämlich bei diesem Spiel in Mainz, letztes Jahr im September, wo, sagen wir mal, für Mainz 05 danach der Turnaround ins Positive begann, für Heidenheim ins Negative. Die haben zwar, glaube ich, noch 2-3 Mal gewonnen oder so nachdem, aber die haben so viele Spiele verloren im Vergleich zum Saisonstart, wo die ja wirklich super drauf waren und quasi den Flow der letzten Saison mitgenommen haben, auch noch, dass sie in der Conference League dann in die Gruppenphase eingezogen waren, aber deshalb war jetzt schon viel Druck drauf und das hast du auch gemerkt.
Ja, ich glaube, den Heidenheimern merkst du einfach an, diese Doppelbelastung, dann auch noch in der Conference League zu spielen, gerade Donnerstagabend in Kopenhagen. Dann gewinnst du das glücklich und am Ende, aber du kannst diesen Erfolg, den du quasi international verbuchst, eigentlich gar nicht in der Bundesliga mehr einfahren. Und das ist halt schon bitter irgendwo.
Ich finde es dann auch umso bemerkenswerter, wenn sich Frank Schmidt hinstellt und sagt, ja, aber ich hoffe doch jetzt nicht, dass ich aus der Conference League fliege. Also dann kann ich auch aufhören, Leistungssport zu betreiben. Und das wiederum finde ich auch wieder geil. Und deswegen hoffe ich schon, dass Heidenheim, ja, sagen wir mal so, sie haben meine Sympathien gegenüber den anderen Teams, die da unten so drinstehen.
Ja, und auf die Großen, gegen die dann mit Konkurrenten im Abstiegskampf treffen, kannst du ja auch nicht mehr zählen, weil sie einfach nicht groß sind. Also Entschuldigung, Dortmund, aber warum verliert man auswärts gegen Bochum?
Mit Ansage. Das war wieder der BVB, wie er leibt und lebt. Also wirklich, als Niko Kovac allein bei der Pressekonferenz danach, als er sich dafür erklären musste, dass kein einziger Spieler in die Mixzone gekommen ist und den Pressejournalisten oder den Printjournalisten, nicht den Pressejournalisten, niemand sich irgendwie mal erklärt hat, da dachte ich mir auch so, boah, also wenn deine ganze Company einfach keinen Bock mehr hat, da hätte ich auch keinen Bock mehr.
Gab ja noch dieses andere Duell am Wochenende, hier Leverkusen Sportdirektor zusammen mit Max Eberl nach dem Topspiel. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen von Bayern und Philipp.
Simon Rolfes?
Nee, ich meinte nicht Simon Rolfes, sondern hier Caro. Spanier.
Ach, den Caro.
Fernando Caro. Genau. Und der dann sagte, ja, ich habe, die haben ja Spieler geholt wie Anton und so, die wollten wir auch haben. Und ich dachte mir am Anfang der Saison, weil die haben richtig gut eingekauft und dann, ja. Ja, da kam auch nichts mehr. Und du denkst dir so, ja. Und die Mainzer sind wieder der Stein des Anstoßes gewesen und haben den BVB schön nach unten geschoben und dann ging es abwärts.
Ja, aber dieses Argument lasse ich halt einfach nicht mehr gelten. Also wenn ich jetzt noch einmal höre, wir wären irgendwie schuld an so einer schwarz-gelben Misere, dann kracht's.
Du missinterpretierst das. Also ich möchte das gerne so.
Okay.
Ja, also ich fand das jetzt ist durchaus ein Sympathiepunkt für, also als 05er, mal wieder Stein des Anstoßes gewesen zu sein. Lass uns noch über eine Sache reden, bevor wir dann wirklich aufs Spiel gucken gegen Heidenheim. Denn Fanprojekt, da gab es vor einigen Jahren, ich meine es war 22, 23, da gab es mal größere Probleme, auch was die Finanzierung des Fanprojekts anging. Da hatte der Kreis die Förderung gestrichen und die DFL, die normalerweise dann die Förderung, die kommunale Förderung verdoppelt, konnte dementsprechend nicht mehr nachliefern. Ich meine, es waren etwas über 40.000, die da weggebrochen sind. Und jetzt in der vergangenen Woche hat das Land etwas aufgestockt, könnte man sagen, von 71.500 hoch auf 80.000, was, glaube ich, nicht verkehrt ist, wenn man sich dieses soziale Engagement anguckt und wie dort auch gearbeitet wird und wie wichtig Fanprojekte auch wirklich in der Fanlandschaft sind.
Ja, du sagst es, von 71.500 auf 80.000 aufgestockt. Muss sagen, sehr wichtiges Thema, weil du sagst, das Kreis Mainz-Bingen hat einfach 22.000 ab dem Jahr 2023 nicht mehr reingesteckt und dementsprechend fehlen 44.000, aber die Aufstockung ist schön und gut. Es fehlen halt immer noch gut 30.000 und das wird man merken.
Aber ich glaube, das ist wichtig, dass es das Thema so bewusst ist, wie es ist und dass da weiter dran gearbeitet wird. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich mit der Arbeit des Fanprojekts mal auseinanderzusetzen. Und wir drei schütten jetzt noch mal Tee nach, weil es ist immer noch frisch, wenn auch nicht minus 8 Grad. Und dann schauen wir uns an und setzen uns auseinander mit dem, was da in Heidenheim auf dem höchsten Fußballberg in Deutschland passiert ist. Bis gleich.
24. Minute, das ist Johnny Bobs Burkhardt. Bobs Burkhardt!
kommen wir also zum Spiel. Und Johnny Bums Burkhardt war auch mal direkt in der Startelf. Schön, er war schon seit 2 Spielen wieder fit, aber nicht in der Startaufstellung, stattdessen Nelson Viper. Deswegen hatte ich mal in der letzten Sendung schon gemutmaßt, huhu, was wäre das nicht geil, wenn man hier mit 2 und... Ich dachte, man darf mal träumen und manchmal werden in der Fastnachtszeit in Mainz Träume wahr.
Da hat wohl jemand mal erfolgreich in die Glaskugel geschaut. Mich hat es ehrlicherweise total überrascht, dass er abgerückt ist, so von... dieser klaren Besetzung mit 2 Zehnern und einem Mittelstürmer. Daher Props an dich. Ich habe damit nicht gerechnet, aber habe insgeheim damit mal gehofft, weil Jason Lee ja schon eher ein Totalausfall bislang in 2025 zumindest war, dass du ein anderes Element hast und auch an Spieler diese Position auch anders interpretieren.
Ja, mir ging es da ähnlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er Lee rausrotiert oder dass es zumindest ganz klar nicht die Startelf ist, wo Lee auftaucht. Und ich meine, wir haben dann einen echt jungen, wilden Sturm und Angriff da vorne und den auf dem Platz so zu sehen, das ist ja das, was das Fanherz sofort höher schlagen lässt, haben wir auch so in der Form, glaube ich, bei Mainz 05, haben wir das schon mal gesehen? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, habe mich jetzt auch nicht in
vielleicht
die Geschichtsbücher
gequält. Vielleicht
damals
dieses legendäre Corona-Spiel gegen Leipzig, wo wir so viele Jugendspieler auf dem Platz hatten. Aber ich sag mal, unter normalen Umständen fällt mir gerade kein Bundesligaspiel ein. Ich meine, selbst damals die Bruchweg Boys, das war ja kein NLZ-Offensivtrio. Deswegen, also dieses NLZ-Offensivtrio mit Burkhardt, Viper und Nebel.
Ja, und vor allem den Dreien in ihrer aktuellen Form. Also ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir haben noch nie so einen Johnny Burkhardt gesehen. Ich meine, gut, der war jetzt verletzt, kommt wieder rein. Nelly schafft es endlich mal, seine Leistung auf dem Platz zu zeigen, die wir alle in ihm schon länger gesehen haben. Und Paul fliegt die Saison halt einfach auf seiner Position da rum und macht und zaubert. Und ja, da habe ich mich also wirklich schon eine Stunde vor Angriff, vor Anpfiff richtig drauf gefreut.
Hinsichtlich des Ergebnisses, eine Stunde vor Angriff lasse ich gelten.
Wir haben ja gesagt, Abteilung Attacke.
Ja, vor allen Dingen mit dieser offensiven Aufstellung. Jetzt haben wir einmal zusammengefasst, was so die Ausgangslage für Heidenheim war. Also man konnte eigentlich befürchten, die könnten sich auch hinten reinstellen und dann wird das so ein Kick wie gegen Union Berlin, wie gegen Werder Bremen, wie gegen Augsburg, wie wieder mit ganz viel Ballbesitz. So, die Situation war etwas anders. Heidenheim musste ran, weil sonst verlieren sie den Anschluss ans rettende Ufer, weil Hoffenheim gewonnen hat. Aber für Mainz, Thema Anschluss, für mich, zumindest meine Meinung, mit einer Niederlage hätten wir uns auch, wenn nicht tabellarisch, aber zumindest mal gedanklich von Europa verabschieden müssen.
Ja, glaube ich nicht, ehrlicherweise, weil alles super eng ist. Man hat ja gesehen, Wolfsburg schlägt Stuttgart auf einmal, obwohl sie hinten lagen. Weiß gar nicht, glaube ich, 5 Teams oder 6 Teams irgendwie auf 3 Punkte getrennt. Also super eng, dass du dir da definitiv so viele Ausrutscher leisten darfst wie die Top-Teams in der zweiten Liga, die es ja um den Aufstieg kämpfen, die 12 Mannschaften da. Aber du sagst es, allein für die Stimmung war das brutal wichtig, weil vorher hast du unentschieden gespielt, davor verloren, du hast noch kein Auswärtsspiel in 2025 gewonnen. Da war schon Druck auf dem Kessel.
Also deswegen habe ich ja gesagt, es ist vielleicht nicht tabellarisch das Verabschieden von Europa, aber gedanklich, weil man gegen diese Teams war man die bessere Mannschaft, schlecht ja so wunderbar den Fluch des Erfolgs genannt. Und man konnte diesem Erfolg nicht so ganz gerecht werden. Also ich sag mal so, die nächste Stufe war noch ein Stückchen zu hoch, also muss noch ein bisschen Entwicklungsarbeit betrieben werden, um diesen Schritt zu gehen. Und dieser Schritt meint für mich auch realistisch, konstant um Europa mitspielen in dieser Saison. Und wenn du jetzt dieses Spiel verloren hättest, hätte ich gesagt, okay, da muss noch ein bisschen Arbeit geleistet werden. Ich hätte das jetzt gar nicht negativ gesehen. Ja, also unentschieden, ja mein Gott, gegen Heidenheim, das kann mal passieren, ist nicht angenehm, aber was soll's. Aber es wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich gesagt hätte, ja, schön gemütlich, das ist Europa, das gönne ich mir dann. Dann hätte ich schon gesagt, also ganz ehrlich, peilen wir mal die obere Tabellenhälfte an und damit bin ich fein und das ist vollkommen okay. So, nach dem Sieg jetzt sind für mich die Zeichen wieder ein bisschen anders gestellt.
Ich finde, das große E-Wort in den Mund zu nehmen, ist irgendwie sowas, was ich zu diesem Zeitpunkt der Saison noch wirklich verbitte, weil es wirklich echt eng ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, waren die Vorzeichen für das Spiel in Heidenheim insofern für die Mainzer schwierig, weil wir einfach 2025 nicht an die Leistung von 24 angeknüpft haben oder zumindest ans Ende des letzten Jahres. Also da hat einfach die Konsequenz, die wir in den letzten zwei Monaten vor Jahresende gezeigt haben, komplett mir gefehlt. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, diese, wenn auch kurze Winterpause, aber das war irgendwie so ein Bruch in dem Drive, den wir vorher hatten. Und da so richtig ranzukommen, war ein bisschen schwierig. Und deswegen hatte ich mir vor dem Spiel gegen Heidenheim wirklich einfach erhofft, dass es so ein bisschen so ein Brustlöser wird, dass man einfach sagen kann, okay, wir können immer noch daran anknüpfen und mit dem Schwung gehen wir jetzt mal weiter.
Ich finde, alles hängt mit einer Personalie zusammen, denn du hast gesagt, der Schwung ging raus, der Schwung ging aber erst nach dem Bochum-Spiel raus und Bochum war Johnny Burkhardt mit 2 Toren der Matchwinner. Danach hat er gefehlt, weil er nach 2 Minuten in Leverkusen raus musste und jetzt war er zum ersten Mal wieder in der Startelf zurück und du siehst, mit dem Unterschied Spieler bleibt er fit, finde ich, hat Mainz 05 weiterhin lange Chancen, um Europa mitzuspielen. Wird er jetzt im März wieder ausfallen, was wir nicht hoffen, sage ich, bye bye Europa.
Ja, würde ich 1:1 so zustimmen. Und da merkst du einfach die Qualität, und das hatten wir schon mal gesagt, von Nadim Amiri und Johnny Burkhardt kannst du nicht kompensieren. Momentan muss man sagen, Johnny Burkhardt ist im Gegensatz zu Nadim Amiri noch eher alleine in der Lage, die Qualität der Mannschaft nach oben zu reißen. Nadim hängt gerade so ein bisschen dahinterher. Vielleicht, wenn Johnny nochmal ausfällt, vielleicht kommt Nadim dann nochmal in so einem kleinen Lauf, aber ich stimme dir zu 100% zu. Und deswegen, es hängt sehr viel mit der Personalie Johnny Burkhardt zusammen, was aber überhaupt nicht im Übrigen die Leistung in den vergangenen 3 Spielen von Nelson Viper schmälern soll. Der junge Bub, ich meine 3 Startelf-Einsätze hintereinander, das ist schon mal eine Hausnummer und Johnny war 2 Spiele lang schon fit, der hätte zumindest starten und dann ausgewechselt werden können. Also ich finde, Johnny hat halt eindrucksvoll gezeigt, was er mitbringt und wie wertvoll Nelson Viper drumherum agieren kann. Und ich fand die Frage von Mario Rieker nach dem Spiel wunderbar. Nelly, kann man da gut von lernen, wenn man jetzt da drumherum ist? Und ich glaube, das ist der große Mehrwert. Nelson Viper wird jetzt mit Johnny Burkhardt mit auf dem Feld mehr lernen als alleine. Und er hat schon viel gelernt in diesen 3 Spielen, war zumindest mein Eindruck.
Ich sage, er hilft dir halt in 2 Belangen vor allem. A, wieder so ein Spiel gewesen, wenig Ballbesitz im Vergleich zu den Spielen davor, wo viel Ballbesitz war und wenig Ertrag. Hier wenig Ballbesitz, viel Ertrag, hohe Effizienz. Da rutscht nicht jeder so genau rein beim 1-0. Und wenn du ehrlich bist, kann Heidenheim vorher auch in Führung gehen. Das waren jetzt keine Weltklasse-Paraden, aber er hat sie halt gesaved oder Heidenheim war zu ungenau. Und daher sage ich, da hilft er dir natürlich in dem mit seiner Effizienz, weil du gehst so oft einzeln in Führung und das braucht Mainz 05 einfach auch für die Stabilität. B, aber wie du sagst, einfach auch als mit seiner Präsenz, mit seiner Autorität, mit dem, was er vorlebt auf dem Platz, da guckst du auf und denkst, okay, der gibt mir Stabilität als Spieler und das hilft definitiv Nelson Viper, den man aber definitiv und vor allem auch ich, weil ich habe ihn sehr kritisch gesehen in den letzten Monaten, loben muss dafür. A, seine Attitude im Training, im Spiel, ganz andere Körpersprache und halt jetzt in der Zeit, wo er dann wirklich die Chance auch mal bekommen hat, auch über längere Distanzen zu gehen, genutzt hat. Ich sage aber trotzdem mit Abstrichen, weil ich finde, er verliert immer noch super viele Duelle, wo du merkst, okay, es fehlt ihm immer noch an dieser Zweikampfhärte, aber er ist auf dem Weg dahin, hat den nächsten Step gemacht und dadurch hat auch diese Burkhardt-Nominierung, diese Doppelspitze, dass sie sich auch die Wege in die Tiefe teilen können und nicht immer wieder 1-3, 1-2 müssen gegen die Innenverteidiger, hat ihm geholfen, da ein bisschen Druck rauszunehmen, dass er jeden Offensiv-Zweikampf gewinnen muss, bei hohen Bällen, bei flachen Bällen. Und daher war das für mich eine sehr gute Maßnahme und wie gesagt, Lob an Burkhardt, aber auch an Viper darf nicht zu kurz kommen.
Und ich finde, wir müssen einmal kurz zusammenfassen, was so ein bisschen die Probleme in den letzten Spielen waren, weil die Offensive war schon das Problem, obwohl Nelly einen guten Job gemacht hat. Wir haben die letzten beiden Bundesligaspiele keinen eigenen Treffer geschossen. Wir hatten massive Probleme im eigenen Ballbesitz, du hast jetzt zwar gerade schon gesagt, gegen Heidenheim war die Thematik ein bisschen anders gelagert. Okay, trotzdem war das Thema offensive Laufwege im eigenen Ballbesitz bei Spielern, die nicht den Ball haben. Das hat sich massiv verändert. Wir werden es gleich sehen, wenn wir einmal konkret in die Situation reingehen. Und wir hatten wenige Großchancen. Und dann fehlt dir halt ein effizienter Spieler wie Johnny Burkhardt, der aus einer Halbchance halb mal ein Tor macht. So, und das war so die Gemengelage. Klar, Johnny Burkhardt fängt davon vieles auf. Aber gerade Punkt 2, den ich gerade genannt habe, Probleme im eigenen Ballbesitz, das hat man, auch wenn das ein Spiel war, wo man weniger Ballbesitz hatte, das ist man angegangen. Und das hat man auch klipp und klar gesehen. Und deswegen war für mich dieser Wechsel, diese Doppelspitze, man kann auch von einem rollierenden System da vorne drin sprechen, alternativlos, weil, wie du gesagt hast, Jae-Sung Lee für mich in 25 halt noch überhaupt keine Rolle gespielt hat.
Ja, und ich fand halt eben die Kombi Nelly und Johnny mit Paul richtig gut. Also da hat auch Paul Nebel einfach nochmal eine andere Rolle bekommen, teilweise ein bisschen hinter den beiden gestanden. Und das war einfach sehr viel variabler im Vergleich zu dem, was wir sonst von unserer Offensive sehen. Da ist es ja wirklich, dass wir gucken, wir spielen uns irgendwie nach vorne und Johnny macht den Unmöglichen rein. Und das war halt schon ein bisschen auf mehr Schultern verteilt für mein Gefühl.
Es war halt clever, weil Heidenheim noch nicht so lange mit Dreierkette hinspielt, sonst immer mit Viererkette. Und wie gesagt, wir haben das gesehen gegen Bremen. Da war ich ja auch im Stadion, im Weserstadion. Und gegen drei Innenverteidiger hat sich Weiper unheimlich schwer getan, Bälle festzumachen, was ja auch logisch ist, wenn du immer in doppelter Unterzahl bist oder zumindest in einfacher Unterzahl manchmal. Und dementsprechend allein deshalb am Gegner orientiert schon sinnvoll. Sag aber auch, weil du einfach bei der Boxbesetzung auch oft Probleme hattest, da schon clever. Und das kam beim 1-0 ja schon, auch wenn du den Laufweg von Johnny erstmal so machen musst. Aber du hast ja auch schon angesprochen, generell waren die Laufwege viel besser, weil eine bestimmte Art von Laufwegen einfach jetzt da war, die Lee halt nie macht, ehrlicherweise.
Und die, glaube ich, müssen wir einmal kurz ausführen und dann lass uns einmal auf das 0-2-1 gucken. Denn wir reden hier von diagonalen Offensivläufen ohne Ball. Und das, was man jedem Jugendspieler und jedem Bambini probiert einzutrichtern, ohne Ball laufen, weil es wichtig ist, selbst wenn du falsch läufst, irgendjemanden ziehst du mit und du machst für irgendjemanden Raum. Das, was Thomas Müller so zum Weltklasse-Raumdeuter macht, ja, das hat Johnny Burkhardt in diesem Spiel auch wieder getan. Aber nicht nur er, sondern auch Nelly. Beide, also Nelly zwar mit einem geraden Lauf in die Tiefe, aber Druck auf die Kette und Johnny, der quasi von rechts diagonal einläuft zum zweiten Pfosten, also zum weiter entfernten Pfosten und damit die Kette von Heidenheim auseinandergezogen hat, sodass Cassie auf außen eine 1-gegen-1-Situation hatte und bei Cassie, den muss man nämlich auch erwähnen, der ist zurück in der Startaufstellung gewesen nach Gelbsperre. Einer alleine reicht nicht, um diese Flanken zu verteidigen. Ich glaube, die Lehre muss man inzwischen einfach ziehen. Cassie ist brutal, was seine Hereingaben angeht. In diesem Spiel eine unfassbare Flankengenauigkeit, 47%. Das ist der viertbeste Saisonwert. Und das wieder, kaum ist Cassie wieder da.
Eben, und er hat 57% seiner Flanken angebracht. Das ist auch für ihn einer der besten Werte dieser Saison. Da scheiden sich bei ihm ja oft die Geister, weil wenn man eins kritisiert hat, dann war es eigentlich die Qualität in seinen Offensivaktionen im letzten Drittel, wo ich gerade an Bremen zurückdenke, an die erste Halbzeit, wo er super oft nach vorne mit seinem Drang rechts durch war, auch in diese sogenannte Assist-Zone zwischen 5er Seitenlinie und 16er Seitenlinie gekommen ist, aber einfach den Ball nicht angebracht hat. Teils lag es an der Boxbesetzung, teils aber auch an der Schärfe seiner Hereingabe und das hat er endlich geschafft. Er war auch irgendwie danach aber abgefuckt, weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, ob weil er vorher keinen Ball gespielt bekommen
hat.
Nein,
das war der Coolness-Faktor. So. Also erstens war das ja...
Wow!
Also es war
einfach
ja
umgedeutet.
Es war ein brutaler Pass. Also diese Hereingabe ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, es war kaum Rotation im Ball, das mit dem Innenrist gerade rein... Da war vielleicht ein Passfenster von 50 Zentimetern. Ansonsten ist der Torwart da, ansonsten ist der Innenverteidiger da. Aber ja, diesen Pass kannst du halt auch nur spielen, wenn jemand diesen Weg geht. Und diesen Weg geht halt Johnny Burkhardt. Und das tun halt nicht so viele oder haben auch nicht so viele Stürmer bei Mainz 05 bisher getan. Das ist eine ganz neue Qualität und erlaubt dir einfach im letzten Drittel ganz anderen Ballbesitz zu haben. So, das ist, glaube ich, der Punkt. Und selbst wenn er nicht da ist, hat immer noch Nelson Weiper hinten dran die Möglichkeit hinzugehen, auch wenn der Weg weit wird. Aber ich möchte noch einmal kurz dieses Phänomen der Diagonalläufer ansprechen, weil das etwas ist, was wirklich herauszuarbeiten ist und wo, glaube ich, auch unsere Zuhörenden einen Mehrwert von haben und worauf sie das nächste Mal vielleicht achten können. Was wir meinen ist, ihr könnt euch jeden Spieler angucken, wenn er nicht den Ball hat. Häufig ist es Ball entfernt, also quasi auf der anderen Seite gelagert. Ob das jetzt auf der anderen Seite vom 16er ist oder direkt auf der anderen Spielfeldseite sogar. Es lohnt sich immer mal zu gucken, was auf der anderen Seite ohne Ball passiert. Ob da Raum ist, ob da jemand startet, ob sich ein langer Diagonalball anbietet, wie auch immer. Aber was wir hier meinen im 16er, das sind diese ballentfernten Läufe diagonal hin zum anderen Pfosten. Häufig dann auch, und das ist auch eine Form von Diagonallauf, kreuzen genannt bei zwei Stürmern, was dann beim 0-2 passiert ist. Aber du bewegst ja quasi aus der einen Verteidigungszone von deinem eigenen Gegenspieler in die andere Verteidigungszone von deinem nächsten Gegenspieler. Das heißt, du bringst auf jeden Fall mal Unruhe in diese Kette. Du ziehst die Kette auf jeden Fall ein Stück weit mit, wenn du mit Druck drauf gehst. Und du eröffnest einen Raum. Und das ist bei Mainz 05 mit Schienenspielern einfach unfassbar entscheidend. Und es gab vorher schon eine Situation, als Cassie reinflankt aus dem Halbfeld und Philipp Mwene auf der anderen Seite fast an den Ball kommt, um hereinzugeben, wo dann Johnny Burkhardt am anderen Pfosten gestanden hätte, um reinzunicken. Denn du öffnest, wenn du diesen Diagonallauf machst, wie Johnny ihn beim 1-0 gemacht hast, in deinem Rücken, im 16er den Raum oder an der Seitenlinie in dieser Assist-Zone, wie du sie vorhin genannt hast, Domi. Und da kann der Schienenspieler reinstarten, da kann Cassie reinstarten, da kann Philipp Mwene reinstarten. Da können die nicht nur zum Assistgeber werden, sondern teilweise sogar zum Abschluss kommen. Und ich glaube, ein klein wenig war er stinkig, weil es eher ein Schuss war. Ich glaube, er konnte sich nicht entscheiden, ob es Schuss oder Hereingabe war. Und er dachte sich, warum gehst du da dran? Der wäre so drin gewesen, Alter.
Bruder, lass doch.
Bruder, lass.
Hast du schön erklärt. Alter Taktiker, also ich glaube, da sollte jetzt alles klar sein. Das Gute ist ja dabei, wenn du so einen diagonalen Laufweg machst, du startest vor dem einen Verteidiger, der muss dich schon im Blick haben und du gehst dann in den Rücken des anderen Verteidigers. Das heißt, du hast so durch die Richtung einfach zwei Verteidiger auch schon gebunden, was du im geraden Lauf jetzt nicht unbedingt hast und bringst halt nicht nur Bewegung in die Tiefe, sondern auch in die Breite rein. Ja, und das ist halt auch der Riesenvorteil, wenn wir immer auch Jason Lee kritisiert haben, dass er so passiv war. Wenn er in einem gut war, dann war es halt in diesen Halbräumen immer. Also da hat er A, viele zweite Bälle gewonnen einfach, aber er hat sich halt auch gerade in Spielen direkt nach der Länderspielpause oft dann Pausen gegönnt. Und dann dachte man sich schon, okay, was ist jetzt der Impact? Also wenn er im Halbraum schon keinen Effekt hat, um da einfach den Ball nach außen zu leiten, Steilpässe zu spielen oder zweite Bälle zu bekommen, was er dann in 2025 war, weil ich erinnere mich noch an Bremen, habe ich ja, glaube ich, in der vorletzten Folge auch erzählt, als ein Mitarbeiter von Mainz 5 in der Halbzeitpause zu mir kam, da war er wieder, der klassische Auswärts-Lee. Muss man ja eigentlich vom klassischen 2025-Lee gerade sprechen und ich glaube, es kann ihm auch helfen, weil wann war er nicht gut? Eigentlich, wenn er überspielt war, wenn er noch von Länderspielpausen zurückkam, da auch mal jetzt die Pause zu geben und wie gesagt, guter Spieler. Aber man sieht, es geht auch ohne, weil bei Henriksen habe ich wirklich nicht mehr gedacht, dass er von Jason Lee abrückt.
Ja, genau. Und ich glaube, da war einfach das Entscheidende, dass er im Kader niemanden gesehen hat, der Lee so ersetzen kann. Er hat es ja mit Sieb probiert, das hat nicht wirklich funktioniert. Und Nelly scheint jetzt wirklich einfach klar gemacht zu haben, er kann diese Rolle ausfüllen. Er kann entweder ein Backup oder derjenige sein, der vor Lee einfach performt. Und dann ist das vielleicht auch für Jason Lee gar keine so schlechte Position, zu sagen, ich greife wieder an, ich komme wieder rein, ich beweise mich mit Leistung. So, das war jetzt vielleicht nicht das Spiel in Heidenheim, wo er das zeigen konnte, weil ich fand auch mit seiner Einwechslung war es jetzt nicht alles super, was er gemacht hat. Aber es ist trotzdem, ich sag mal, für uns als Mannschaft und für Mainz 05 ein Riesengewinn, dass jetzt Nelly einfach diese Position ausfüllen kann.
Ja, ich fand nach der Einwechslung, weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, hat es mich irgendwie an Hongen irgendwie erinnert, ja, weil da war null Impact oder auch vor allem null Stabilität, die er zum Spiel von Mainz 05 beigetragen hat. Ich fand aber auch interessant, dass in dem Spiel gegen Heidenheim, weiß ich nicht, ob es jetzt am Fehlen von Lee und dem bisschen mehr Raum vor sich, aber Kai Schusano hat einen deutlich größeren offensiven Impact gehabt, also nicht nur defensiv, der hatte 20 Balleroberungen, also ich habe mal geguckt, im Schnitt hat er 10 pro Spiel, jetzt waren es 20, also einfach verdoppelt so da seinen Durchschnitt, aber der hatte auch einfach 5 progressive Läufe mit dem Ball, normalerweise hat er einen und da hast du schon viel gesehen, dass er ein guter Antreiber war und halt auch wichtig, weil ehrlicherweise Amiri keinen guten Tag erwischt hatte.
Erstens das, aber zweitens, weil dir halt durch diese Diagonalläufe und Tiefenläufe dahinter entsteht ein Raum, haben wir ja gerade gesagt. Nicht nur auf außen, sondern halt auch zentral. Und die hat Sano gesehen und er hatte im Gegensatz zum Spiel gegen Augsburg, hatte er auf einmal das Zutrauen, in diese Räume hineinzugehen. Und ich glaube, er hatte das Zutrauen aber auch, weil er wusste, er hat dann Optionen. Wenn du in den Raum gehst und du hast keine Optionen, dann bleibt nur der Abschluss. Und wenn du kein Spieler bist, der Abschluss stark ist, dann überlege ich dreimal, ob ich da nicht lieber den Querpass spiele oder nochmal klatschen lasse, anstatt tief zu gehen. Also du hast da einige Probleme gelöst bekommen und das ging ja durch bis ganz hinten, Chor und Da Costa, die nochmal ganz anders dann auch nach vorne eingebunden werden konnten. Du hast es halt so geschafft, die einzelnen Mannschaftsteile zu überladen. Und ich sag mal so, es war jetzt insgesamt kein sehr gutes Spiel, muss man einfach sagen.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich in der Analyse hört sich das alles so an, als hätten wir die komplett ausgecoacht und platt gemacht.
Komplett dominiert, keine Frage.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, es war der richtige Gegner zur richtigen Zeit mit der richtigen Ausgangslage, der sich nicht hinten reinstellen konnte, weil es die Tabellensituation nicht hergibt für ihn, der ein bisschen Zwang hat. Und dann hattest du, ich würde sagen, das ist so ein St. Pauli-Spiel eigentlich aus der Hinrunde, ja? Und da trifft alles zusammen und jetzt holst du dir das Selbstvertrauen, diese Konstellation da vorne drin. Wir nennen es mal Jolly Weikart, hat die Möglichkeit, sich zusammenzufinden, sich einzuspielen. Jetzt haben sie auf jeden Fall mal Selbstbewusstsein. Und ich würde behaupten, oder ich stelle euch mal die Frage, mit Blick auf die nächsten Spiele, what about the Lee? Ist er seinen Startelfplatz los?
Also erstmal muss ich sagen, mit Blick auf die nächsten Spiele, wenn ich nächste Woche im Kostüm im Stadion stehe und diese Offensive wieder auf dem Platz steht, dann hält mich keiner. Dann ist einfach vorbei. Dann, also Jolly Weikart ist mein Held des Februars. Vielleicht das beste Fastnachtskostüm, was man sich aussuchen kann. Da muss ich noch überlegen, wie man das zusammen kombiniert. Aber
zu Jolly Jumper.
Ich sag mal, jeder ist ja gestern Abend über sich selbst hinausgewachsen in der Kreation von neuen Namen nach Johnny Sivo. Und es war ja auch ehrlich gesagt Zeit, dass das mal abgelöst wurde. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht glaube, dass Lee sich nachhaltig irgendwie empfehlen kann für einen Startelf-Einsatz in den nächsten Spielen.
Also ich sag, für St. Pauli definitiv wird Viper mit Burkhardt und Nebel vorne spielen, weil never change running system. Und wenn Heinrichsen eins gezeigt hat, dass er da eher konservativ ist bei seinen Wechseln im Spiel, wie auch bei Startelf-Nominierung, aber wenn jemand gut war, bleibt er auch drin, siehe Danny Da Costa oder Stefan Bell. Und dasselbe, glaube ich, jetzt, wenn sie fit bleiben, bei Nelly Viper, weil er da viel auch auf das Momentum setzt. Und das erarbeitet er sich gerade mit dem Tor gegen Stuttgart, Tor gegen Heidenheim und ihn da nicht rausbringt. Der DFB wird auch froh sein, weil die haben ihn gerade in den Phasen auch gestützt, wo er wenig bis gar nicht gespielt hat. Und jetzt hast du hier einen U20-Nationalspieler, einen U21-Nationalspieler und, denke ich mal, im März einen A-Nationalspieler nochmal. Das ist ja auch besonders, weil wir reden über die NLZ-Connection, aber wann gab es drei Nationalspieler, auch wenn zwei davon U-Nationalspieler sind, aber in der Startelf und dann noch aus dem eigenen Stall.
Das ist schon ziemlich extrem und mir geht komplett das Herz auf, wenn ich daran denke. Das war ja so der feuchte Fiebertraum vor der Saison, ehrlicherweise. Und man hatte vielleicht noch Brian Gruder ursprünglich mal da gesehen, aber Paul Nebel jetzt dafür da und funktioniert, den man auch nicht zu klein denken darf in dieser ganzen Nummer. Aber ich würde gerne, weil du gerade so wunderbar abgehoben hast auf Nelson Viper, auf das 0-2 gucken. Weil das kann man, auch wenn es ein Traum-Assist ist, wieder ein Traum-Assist, diesmal von Johnny, als sein Tor bezeichnen. Denn er ist maßgeblich auch in der Entstehung dran beteiligt. Und das ist etwas, was ihn auch nochmal abhebt im Vergleich zu Lee. Er spielt wirklich progressiv mit. Ich erinnere an die Vorlage für Paul Nebel gegen Augsburg. Das war eine wirklich schwierige Vorlage. Die hat er sehr, sehr gut gemacht. Und hier ist es auch nicht einfach. Er bekommt den Pass, dreht sich wunderbar mit, kriegt den eigentlich in den falschen Fuß, kriegt das irgendwie hüfttechnisch hin, nimmt den mit dem rechten rum. Und dann ist auf der anderen Seite Platz für Philipp Mwene und er schickt den durch. Und dann ist es wieder der Diagonallauf von Johnny Burkhardt hin zum ersten Pfosten. Also, da ist der Ball dann, deswegen zum ersten Pfosten, aber von ihm aus gesehen zum zweiten Pfosten. Und Nelson Viper weiß in dem Moment instinktiv, ich muss einfach gerade durchlaufen. Gerade durchlaufen. Und dann weiß ich nicht ganz, was der Heidenheimer Torwart da macht. Ehrlicherweise. Also das sah sehr kurios aus. Ich weiß nicht, ob er, gab es da ein falsches Kommando aus der Kette, irgendeine falsche Ansage. Es wirkte, als ob er die Hand nicht ganz durchgestreckt hätte. Soll mir auch scheißegal sein. Aber da musst du trotzdem dann erstmal stehen als Nelson Viper. und durchlaufen. Und das ist ein Killerinstinkt. Und das siehst du einfach, das bringt er mit. Und diese Art von Killerinstinkt hat auch nicht jeder Spieler und ist vielleicht auch etwas, was du nicht unbedingt erlernen kannst. Das heißt für mich, die Laufwege sind ja das Entscheidende. Und die Kombination von Laufwegen von Nelson Viper und Johnny Burkhardt harmoniert prächtigst.
Ja, du bist halt deutlich flexibler, weil keiner parkt einfach nur im Halbraum, weil wir haben eben über die Konstellation, welcher Raum für Sano frei geworden ist, weil Lee halt nicht mehr da parkt, sondern ein anderer Spieler, der ihn frei macht. Beide aber dementsprechend auch in der Box diese Kreuzbewegung haben. Und du sagst es, da waren einfach verschiedene Abläufe nacheinander, die perfekt funktioniert haben. Also muss ja auch über den Einwurf reden. Der lässt perfekt klatschen und Cassie direkt scharf tief. Dann gute Übersicht, sieht den freien Raum auf der anderen Seite, spielt quer, Johnny diagonaler Tiefenlauf, rein in diese Assist-Zone. Da erinnere ich mich immer noch dran, weil Bo Henriksen hat so viele Pressekonferenzen hintereinander gesagt, wir müssen öfter in diese Assist-Zone, wir müssen öfter da rein. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, das hat ziemlich oft jetzt geklappt, dass dann bei der Vorlage, die ist gut, aber dass der Torwart dann da so ein Geschenk auspackt, den nimmst du halt an. Aber wie du sagst, andere wäre vielleicht nicht durchgelaufen auf die Position. Da hat so auch diese Kreuzbewegung wieder im Strafraum. Daher belohnt für saubere Abläufe.
Ja, es ist ein klares Muster, diese Assist-Zone. Aber vor allen Dingen halt zwischen Außenlinie und 16er sehr, sehr häufig. Da wollen sie rein, dann wollen sie eine sehr gute 16er-Besetzung haben und zum Abschluss kommen. Trotzdem muss man ein klein wenig aufpassen. Und ich glaube deswegen, das ist noch ein Aspekt, den ich nennen möchte, du wirst unausrechenbarer mit einem Spieler wie Johnny Burkhardt und einem Großen wie Nelson Viper. Du hast jemanden, und beide bringen ja, das ist ja das Verrückte, beide bringen sowohl gute Luftzweikampfwerte mit, beide sind aber auch spielerisch sehr, sehr gut. Das heißt, du hast zwei Spieler, die beides komplett abdecken, aber unterschiedliche Voraussetzungen körperlich mitbringen. Und das macht dich einfach schwer berechenbar. So, und das ist etwas, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass keine hohe Flanke kommt, wenn Johnny Burkhardt drin ist und Nelson Viper außen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass ein hoher Ball kommt, wenn Nelson Viper drin steht. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass sie mit langen Bällen operieren, wenn Nelson Viper vorne drin ist. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass sie nur flach und tief spielen, wenn Johnny Burkhardt da ist. Nee, das läuft komplett anders. Und ein Aspekt, der ist mir noch extrem wichtig und der hat mich wieder damals an dieses Gladbach-Spiel vergangene Saison erinnert, Johnny Burkhardt, wie er, und das meinte ich vorhin auch mit diesem rollierenden System, mehr auf im Anlaufen quasi auf die Zehen gefallen ist und Nelson Viper und Paul Nebel angeleitet hat. Und das ist ein Erfahrungswert mit 24, den er da mitbringt. Der ist nicht selbstverständlich, lässt ihn aber unfassbar reif wirken, unfassbar abgebrüht wirken. Und davon profitieren beide massiv. Also es war ja nicht nur das Offensive, das gestimmt hat, sondern es war halt auch die Defensivarbeit der Offensivspieler.
Ja, und das muss ich jetzt fortsetzen. Also ich glaube, das ist das für mich das Entscheidende. Also du kannst jetzt nicht in Heidenheim 2-0 auswärts gewinnen und sagen, das war gut eingestellt auf die Heidenheimer Probleme. Wir können das so mitnehmen und wir machen nächste Woche Business as usual. Also das muss, finde ich, war dieses Spiel schon auch nochmal ein Anstoß, um einfach zu sagen, wir müssen da auch umdenken. Und ich glaube, dass gerade nach den Jahren von Fußball, die wir hier bei Mainz gesehen haben, wo einfach immer klar war, wie wir auf dem Rasen auftreten, wie man gegen uns spielt, wie man auch gegen uns gewinnen kann, ist das ja eine Entwicklung, die total top ist.
Und ich glaube, wir wären noch besser gewesen und das Spiel wäre ansehnlicher gewesen und wir wären dominanter gewesen, wenn Nadim Amiri tatsächlich präsent gewesen wäre auf dem Platz. Denn das war er für mich überhaupt nicht. Und es gab eine Szene in der ersten Halbzeit, da läuft er hinterher und wirkt unfassbar platt. Läuft unfassbar unrum, ist am Pusten. Das hat mich so ein bisschen an Maxim Leitsch erinnert, als er noch in seiner bösen Phase war, möchte ich mal sagen. Und ich habe mich schon gefragt, so, puh, was ist los? Also der wirkt platt, ist dann auch ausgewechselt worden später. Hat nicht so den Impact aufs Spiel gehabt. Hat man irgendwas gehört? Ist da irgendwas?
Nee, aber er hat halt nicht den vollen Trainingsrhythmus gehabt, ne? Weil gegen Augsburg hat er ja zwar gespielt, aber ich glaube, keine einzige Einheit richtig vorher mitgemacht. Und dann weiß ich jetzt auch nicht komplett, ob er in der Woche vor Heidenheim komplett trainiert hat. Also da fehlt wahrscheinlich ein bisschen an Rhythmus und an Fitness. Hat mich ein bisschen erinnert an die Phase letztes Jahr im Herbst, als er sich gegen Gladbach verletzt hatte, als er so zweimal umgeknickt war. Und dann, ich weiß gar nicht, ob er weitergespielt hat, aber auf jeden Fall die Wochen danach hat er immer gespielt, auch wenn der eine fette Kapselverletzung hatte. Und da war der halt auch nicht bei 100%. Und da war auch die Phase, wo er nicht so gut war. Weil wenn wir es vorher überlegen, gegen Stuttgart hat er ja ein brutales Spiel gemacht beim 2-0 Heimsieg. Und da war er ja in einem Flow, wo er nicht angeschlagen war in den Wochen davor. Kann ein Faktor sein.
Wie fandest du dann Maloney, als der später reingekommen ist? Weil, boah, muss man ja mal erwähnen. Kam, hat jetzt sein Bundesliga-Debüt gegeben für Mainz 05 bei seinem Ex-Verein. Kleine Mindgames von Henriksen, hätte ich jetzt mal gesagt, um den ein bisschen aufzubauen. Wie fandest du Maloney?
Kann ich ehrlicherweise wenig zu sagen, weil auch andere Aufgabe wie Amiri, ehrlicherweise, auch eine andere Spielphase. Ich glaube, in der Phase waren sie ja sehr tief auch hinten drin im Vergleich zu vorher. Und dementsprechend, ja, war okay, also hat sich eingefügt. Aber mehr war, ich finde es schwer, dann immer so in so einer Spielphase, wo du nur gegen den Ball arbeiten musst, nur 10 Minuten, erster Startelf-Einsatz. Daher war okay.
Und unfassbar viele Wechsel, ne? Um mal was Untypisches zu erwähnen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn wir ja schon davon reden, dass die Offensive untypisch Henriksen war, dann war es auf jeden Fall auch noch super untypisch, dass wir das volle Wechselkontingent ausgeschöpft haben und auch noch in 79. Minute dreimal gewechselt haben und damit Spieler kamen, die einfach mal ein bisschen Spielpraxis bekommen haben. Also Wittmer kam für Cassie, Hanke Olsen für Chor und Maloney für Amiri, habt ihr schon gesagt. Und das sind halt so Sachen, da merkst du irgendwie, ja, da kommt jetzt so ein bisschen mehr Drive rein und ein bisschen mehr auch so dieses, ja, das, was wir eigentlich ja bei Henriksen gefordert haben, dass da einfach mehr Variabilität reinkommt und mehr eine Idee, auch nochmal was umzuwerfen, um dann vielleicht auch bei Spielen, wo es ein bisschen kritischer ist, wo es wirklich spitz auf Kopf geht, zu sagen, okay, ich habe genug auf der Bank, die auch mal gespielt haben, die ich vielleicht reinwerfen kann.
Eben, um dann vielleicht einen Nadim Amiri, der dann nicht ganz im Rhythmus ist, der vielleicht auch angeschlagen ist, mal rauszunehmen, ihm eine Pause zu gönnen, zu regenerieren. Also ich fand das sehr, sehr gut und ich habe mich darüber gefreut, dass auch mal andere Spieler Einsatzzeiten bekommen haben im Vergleich zu den Spielern, die sonst eingewechselt werden.
Definitiv. Eine Sache würde ich zu Amiri noch sagen. Die Qualität, die ihm vor allem, finde ich, am meisten abgeht generell in der Saison, ist seine Standardstärke. Also die Eckbälle, jetzt, das waren, glaube ich, nur 2, die er geschlagen hat in Heidenheim, aber auch davor, ist für mich auch, glaube ich, ein wesentlicher Grund, warum Mainz 05 diese Saison eine der schlechtesten Mannschaften bei Standards defensiv, offensiv ist, im Vergleich zu der Phase letztes Jahr in der Rückrunde unter Henriksen, wo das ja schon ein großer Faktor war, wo diese Kickerqualitäten einfach extrem vorhanden waren. Und klar, du hattest Vandenberg, der hat einen guten Offensivkopfball gehabt, aber ich glaube, in diesem Team stecken auch viele Qualitäten und das ist auch sowas. Ich glaube, so ein Spieler nervt das, weil er definiert sich auch darüber, über diese Qualitäten, diese Unterschiedsspielerqualitäten. Er hat klar vor der Saison gesagt, er will in die Nationalmannschaft, er pocht da drauf. Und Johnny Burkhardt, wenn er da ist, liefert er konstant. Nadim Amiri stellt sich oft auch in den Dienst der Mannschaft. Wenn ich gerade am Anfang überlege, da musste er gefühlt 2 Jobs machen, als Kai Schusano noch da war, als er noch nicht so im Flow war, noch nicht so in den Abläufen. Aber er muss jetzt schon wieder, wenn er dann auch wieder zu 100% fit ist, zu einem anderen Faktor werden, zu einer Konstante auch, dass er auch seine eigenen Ambitionen untermauert. Und ich glaube, er ist ein bisschen selbst genervt, einfach, dass er immer wieder mal raus ist mit kleinen Sachen oder da nicht so im Flow ist. Im Anfang der Saison hatten wir die Phase, wo er irgendwie Amiri Hero Ball gespielt hat, dann sich jeden Ball von Maxim Leitsch vom Fuß geklaut hat und auch nur gemeckert hat, gegen Augsburg dann vom Platz geflogen ist. Er hat viele Wellen dieses Jahr irgendwie schon erlebt, weil...
Ich habe das Gefühl, er will es zu sehr manchmal.
Ja?
Er probiert es zu erzwingen und dann ist diese Leichtigkeit nicht da. Also es ist für mich keine körperliche Frage, sondern eher eine mentale Sache bei ihm. Und dafür sprechen halt auch seine beiden roten Karten, respektive gelb-roten Karten, weil er es zu sehr erzwingen will. Da ist er zu gierig, da kann er nicht lassen. Und vielleicht hatte Henriksen gehofft, dass durch eine ein bisschen verlängerte Winterpause der da auch ein bisschen loslässt, aber das scheint er irgendwie nicht so ganz zu können. Und du hast das Gefühl, jetzt wo Mainz 05 wieder auf dem 6. Platz ist, er will es noch mehr. Er will es noch mehr. Und andererseits mag ich das auch total gerne, weil es etwas ist, was Mainz 05 so nicht kennt und auch noch nicht gekannt hat. Da ist einer, der auf dem Platz so gierig ist und gleichzeitig eine so hohe Qualität mitbringt, dass er, dass diese Gier halt auch berechtigt ist.
Und ich glaube, und das ist auch meine Erkenntnis irgendwie aus diesen ganzen Podcast-Aufnahmen, die ich bei meinem eigenen Trainer-Podcast mit den Trainern irgendwie gesammelt habe, dass es so viele Spieler gibt, wo es zu 80% ankommt, dass sie in einem Flow sind, weil die dieses Gefühl brauchen, wenn die auf den Platz gehen, von den Personen, die um ihn herum sind, von den Bedingungen. Und ich glaube, da ist er definitiv so ein Flow-Spieler, wo es unheimlich wichtig ist, auch für sein Selbstverständnis. Und ich glaube, da ist er aber auch bei Bo Henriksen gut aufgehoben. In dem Fall, der ihn, glaube ich, gewisserweise in Ruhe lässt, in gewisser Weise aber sagt, hey Nadim, du bist ein guter Junge, du bist ein guter Kicker und. Und ich glaube, Bo Henriksen einfach auch sehr viel in seine erste Elf an Zeit rein investiert. Und das wollte ich auch noch anbringen zu dem Punkt eben, das muss man ja wirklich schon mal positiv hervorheben. Man hat schon oft gesagt, oh, irgendwie wirkt das engstirnig von seiner Art zu wechseln, von seiner Art aufzustellen. Aber er hat ja punktuell schon immer wieder neue Reize reingegeben, wie jetzt auch neue Dinge ausprobiert. Und da will ich jetzt aber auch, wie gesagt, die Leistung des Staffs nicht schmälern, weil immer wieder wird auch betont, wie viele Ideen von seinen Co-Trainern und generell aus dem Staff kommen und alles zusammen besprochen wird. Deshalb würde ich da die Qualitäten der anderen auch nicht unterschätzen. Keine Ahnung, wo die Idee jetzt genau herkam, ob die schon lange im Kopf geisterte von ihm. Aber er hat ja da auch letzte Woche bei uns im großen Interview mit Flo und mit Bardo auch vieles so aus seinem ersten, seine ersten 12 Monaten reflektiert, was sich verändert hat. Und
ich glaube, der war auf einer Rachemission, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Er hat ja bei der AZ gesagt, sein Lieblingsstadion nach der MEWA Arena, Parken, Kopenhagen. Und wer hat gerade da gewonnen? Heidenheim. So, und dann dachte er sich, heute mache ich alles anders. Und wenn wir führen, dann wechsle ich noch ganz viele aus, damit sie wissen, wie scheiße ich sie finde. Gegen euch wechsle ich euch auch noch die zweiten ein und die dritte Reihe ist mir scheißegal. Ihr seid so kacke.
Ich räche euch.
Ja.
Aber ich nehm's. Also wenn das die Motivation war, ist vollkommen okay.
Sassy Bo
ist
back.
Aber ich sag mal, wenn man dann drauf guckt, dass wir sagen, wirklich, er hat über die Saison auch immer mal wieder ausprobiert. Ich glaube, was da Henriksen auch immer ausgezeichnet hat, ist, dass er eine Idee umgesetzt hat und der dann aber auch eine gewisse Zeit gegeben hat, um sich zu entfalten. Also gerade wenn wir über Hong zum Beispiel sprechen. Und vielleicht brauchen wir jetzt diese Konstanz auch mal bei Jolly Weikart. So ganz kommt es mir noch nicht über die Lippen, aber vielleicht brauchen wir die da auch jetzt mal.
Ich glaube, das wird auch kommen. Und damit lasst uns noch mal kurz auf das Spiel gegen St. Pauli schauen. Du hast es einmal kurz angeteased, Domi. Das ist einmal das Duell der zweitbesten Defensive nach dem Bayern. Das ist Mainz 05 mit 24 Gegentoren. Und der, das hätte man nicht geglaubt, drittbesten Defensive, St. Pauli mit 25 Gegentoren. Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Und da klingt es schon danach, dass man eine schlagkräftige Offensive durchaus gebrauchen könnte.
Definitiv. Mich hat das zuerst auch überrascht, weil wo kennt man eine Tabelle, wo Bayern kommt, dann Mainz 05, dann der FC St. Pauli. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit den X-Goals Against, also diesen erwarteten Gegentoren, da ist bei Mainz eine deutlich größere Gap. Also errechnet sind es 36, 24 haben sie aber nur kassiert. Bei Pauli sind es nur 31 erwartete Gegentreffer, 25 kassiert, also kleinere Gap. Die haben halt einfach, leben noch ein bisschen von Hürzeler und dem, was Plessin weiterentwickelt hat, ehrlicherweise. Man muss aber ist schon erstaunlich, weil die haben ja letztes Jahr mit immer denselben drei Innenverteidigern gespielt, immer mit denselben zwei Sechsern. So, diese Saison Carol Metz ab der Hälfte der Hinrunde komplett verletzt gewesen. Die spielen mit David Nemeth da hinten.
Ja. Kennen wir auch noch gut aus Mainz.
Eben.
Ja.
Dem und ein anderer Däne übrigens nicht zugetraut hat, Bundesliga zu spielen.
Ja, aber ich habe ja das Spiel St. Pauli gegen Augsburg im Stadion gesehen und ich sage, boah, schwer. Der ist gegen den Ball gut, aber mit Ball ist er ein Pressing-Opfer.
Ja.
Und
stimmt.
Da ist auch eine Chance drin im Anlaufen, wenn du das Spiel auf David Nemeth, der dann als halblinker Innenverteidiger fußverkehrt auch noch aufbauen muss und er ist nicht der beste Aufbauspieler. Es wird aber schwer und allein da wieder wie Heidenheim, drei Innenverteidiger, würden sich auch zwei Stürmer anbieten. Und ich bin gespannt, ehrlicherweise. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel, weil es auch das Duell der Teams mit den zweitwenigsten bzw. drittwenigsten Schüssen pro Spiel. Also.
Aber uns reicht ja wenig. Viel.
Das stimmt.
Also wenn wir jetzt noch den Effizienzgrad daneben legen, dann sieht es für uns eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube, St. Pauli hat Bock, das, was da in der Hinrunde passiert, ist so ein bisschen, ich glaube, ja, einfach noch eine Rechnung offen. So, weil es war kein schlechtes Spiel von ihnen, aber sie sind sowas von effektiv auseinandergenommen worden, gefühlt mit drei Angriffen. Und Es war ein traumhaftes Auswärtsspiel. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran. Und Johnny Burkhardt kam dann in die Nationalmannschaft. Ach, es war einfach schön. Es war wunderschön. Außerdem möchte ich noch anmerken, dass wir um Himmels Willen, jetzt haben wir so viel über die Offensive gesprochen, nicht vergessen dürfen, wir haben zwar unsere Defensive einmal kurz erwähnt, wie solide die arbeiten, egal wer da eigentlich spielt in dieser Saison. Egal, ob da Maxim Leitsch reinrückt, egal, ob da Moritz Jens spielt, egal, ob da Stefan Bell spielt. Es ist eigentlich verhältnismäßig viel Rotation drin, dafür, dass man angeblich immer nur mit diesen drei Festen spielt. Und es war auch am Anfang der Saison viel Rotation drin, was ja dafür spricht, dass diese Mannschaft ein defensives Grundverständnis hat, auf dem sie aufbauen kann. Und das macht mir richtig Freude. Und wenn jetzt noch diese Offensiventwicklung, wie sie angestoßen wurde, dazukommt, dann ist es, und ich sage das jetzt in jeder Sendung, bis es eintritt, die Saison ist das Fundament für die nächste Saison.
Du wirst das ja einfach so oft sagen, bis wir es alle nicht mehr hören können und drückst uns die Kassette noch und nöcher.
Bis es Realität ist, ja? Sprache erschafft Realität.
Ja, ich habe eigentlich für das Spiel gegen St. Pauli nur zwei Wünsche. Und das sind auch keine so großen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir, dass Johnny Burkhardt mindestens ein Tor schießt, denn ich finde den Zustand aktuell unerträglich, dass er nicht der erfolgreichste deutsche Torschütze ist in der Bundesliga. Er liegt ein Tor hinter Tim Kleindienst. Das muss sich am Wochenende ändern. Also geht kein Weg dran vorbei. Und ich finde nochmal, das kam letzte Woche ein bisschen zu kurz und auch in diesem Spiel, wir hatten letzte Woche die Banner auf der Tribüne und die große, das große Zeichen der Kurve. Und das hat sich auf dem Platz insofern gespiegelt. Silvan Widmer war Kapitän, hatte die Regenbogenbinde an. Kaum ist Johnny Burkhardt wieder Kapitän, landet die wieder im Schrank. Also vielleicht spielen wir einfach mal am Fastnachtsspieltag auch mal als Johnny Burkhardt Kapitän mit Regenbogenbinde. Wir werden alle kunterbunt auf der Tribüne sein. Ich liebe Fastnachtsspiele. Es ist ja jetzt schon, wenn man durch Mainz läuft. Du merkst einfach, es ist in vollem Gange. Jeder ist jeden Abend gefühlt auf irgendeiner Fastnachtsveranstaltung. Die Kapellen sind unterwegs, die Garden. Und also das ist wirklich so die Zeit, wo es so vielfach bunt, wunderschön in Mainz ist. Und da muss einfach auch ein gutes Fastnachtsspiel dabei sein. Und St. Pauli ist, glaube ich, ein guter Gegner dafür.
Mal gucken, ob die mitspielen. Also als ich da war, haben mich die Jungs gefragt von St. Pauli, was man denn gut machen kann. Da habe ich gedacht, Marc Frischig, aber ist er noch nicht. Aber vielleicht können sie ja diesen Vibe mitnehmen von Fasnacht. Den kennen sie ja da oben nicht.
Der Trauermarsch der Gästefans übers Feld zurück ist gut, habe ich gehört.
Oh. Ich hoffe, das haben die nicht gehört. Ich bin mal gespannt. Also ich bin großer Fan von dieser Regenbogenbinde und auch von Toleranz und allem. Aber ich glaube, für das Auge wäre dieses Fastnachtstrikot plus diese Regenbogenbinde einfach ein Tick zu viel des Guten. Auweia.
Ey, wenn schon scheiße damit Schwung. Also ja, ganz ehrlich, all in.
Also das ist wirklich Disco auf dem Arm, möchte ich sagen. An der Prinzipiell, ich finde, man muss nicht immer alles zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber ich finde es einfach wichtig, und damit greife ich das noch einmal auf. Silvan hat uns damals persönlich gesagt, wenn ich spiele, dann trage ich diese Binde. Weil das sind Werte, die für Menschlichkeit, für Vielfalt, für Diversität stehen. Das sind Werte, für die auch der Verein steht. Das ist keine Partei, die hinter so einer Binde steht, sondern das ist ein Zeichen für Vielfalt, für Selbstbestimmung und jeder darf sein, wie er will. Jeder Jack ist anders, liebe Narren und Nachalesen, liebe Jackinnen und Jacken und alle mittendrin und dazwischen. Scheißegal, liebt wen ihr wollt und dafür steht diese Binde. Das ist für mich das Statement. Und ich fand es toll, als dann in der Kurve das Banner gezeigt wurde, sondern quasi das Banner auch auf dem Arm Widerhall gefunden hat. So, auch noch meine 5 Cent dazu. Fuck off. So, und dann sind wir eigentlich durch mit der Sendung, würde ich sagen. Und ich bedanke mich bei einem heute übrigens sehr wachen Domi Theis, der merkt, auf was er sitzt. Die Geschichte müssen wir dann vielleicht noch einmal kurz erzählen. Als Domi Theis das letzte Mal hier war, das war am Deadline Day, war er nicht nur komplett fertig von der Arbeit, sondern trug wahrscheinlich auch schon ein Virus in sich und setzte sich einfach. Er fiel auf dem Stuhl hier bei uns am runden Tisch und als ich am nächsten Morgen hier aufräumte und auf Domis Stuhl guckte, dachte ich mir, da sind die Sachen, die ich vorher vom Tisch auf den Stuhl gelegt hatte, aber das hat den Domi so gar nicht interessiert. Da lagen ein, das ist jetzt kein Witz, da lagen ein Buch, ein Drumcomputer, ein Stahlschwamm und oben drüber lag das Set, das wir normalerweise fürs Frühstück benutzen, so oben drüber. Deswegen hast du es vielleicht aus dem Augenwinkel nicht ganz wahrgenommen. Aber du hattest scheinbar überhaupt kein Gefühl mehr im Hintern. Denn der Stahlschwamm, der Drumcomputer und deine Arschbacken haben dieses Set in eine wunderschöne Form gepresst. Die sogenannte Theiss-Matrize nenne ich das jetzt mal.
Oh Gott, es wird immer schlimmer.
Aber deswegen freue ich mich, dass du fit, wach und wohlbehalten bist. Ich habe dir aber zur Sicherheit heute meinen Platz gegeben.
Du hast schon sicherheitshalber schon vorbereitet.
Ich hab diesmal wirklich die Unterlage gecheckt, weil ich nicht wusste, wie benebelt du bist, wenn du hier ankommst.
Ich war sprachlos, als du das am nächsten Morgen geschrieben hast und dachte so, ich habe nichts gespürt, scheint bequem gewesen zu sein.
Wirklich unfassbar.
Schmerzbefreit.
Auch nicht so ein bisschen. Fakir Domi Theiss. Gib ihm ein Nadelbett, es ist ihm egal.
Ich zieh durch, der Deadline Day ist mir nicht zu viel genug.
Vielen lieben Dank, dass du da warst und in die Altstadt gekommen bist, lieber Domi. Vielen lieben Dank, Felicitas. Schön, dass du hier geblieben bist und mitgemacht hast.
Ja. Quasi zum nicht wechselnden ständigen Inventar, das sich ab und zu auch mal zeigt, wenn wieder Punkte für 1-5 drin sind.
Und dann würde ich sagen, wir hören uns zum Spiel. Nee, hören wir nicht. Es ist ja Rosenmontag.
Na Moment, also erstmal hören wir uns nächsten Montag nach dem Spiel gegen St. Pauli.
Verdammt, ich bin mal eine Woche zu früh. Guck mal, ich bin so heiß auf Rosenmontag, dass, ja. Also, zum Spiel gegen St. Pauli hören wir uns noch. Gut, dass du hier die Fäden in der Hand hast, was die Orga angeht. Die Moderation mache ich vielleicht, aber den Terminkalender kann ich nicht. Das lasse ich sein. Und dann die Woche drauf hören wir uns nicht. Rosenmontag fällt aus. Und ich finde, dass Rosenmontag Moment, ist die beste Entschuldigung.
Moment, Rosenmontag fällt nicht aus. Es gibt Rosenmontag, keine Hinterhofsänger-Podcast-Folge.
Breaking News.
Rosenmontag findet garantiert statt, Leute.
Rosenmontag off, Rosenmontag off.
Ja, gut. Also, Rosenmontag findet statt und deswegen finden die Hinterhofsänger mal nicht statt, weil die Hinterhofsänger im Rahmen des Rosenmontagsumzuges auf der Straße stattfinden.
Ihre Mainzer Pflichten erfüllen, so.
So, nämlich nicht auf dem Hinterhof, sondern diesmal auf de Gas. So. Wunderbar, haben wir das auch. Also gegen St. Pauli gibt es eine Sendung und dem Spiel danach gibt es keine Sendung. Aufschreiben, merken. Das ging an mich, aber gerne auch an euch. Und damit verbleibe ich mit besten Grüßen. Habt einen wunderschönen Abend. Wir haben verhältnismäßig früh. Wir haben jetzt 8:40. Das ist pünktlich für uns. Und damit würde ich sagen, arrivederci. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Bye, bye.